Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Guten Tag. Diese Sendung hat eine Länge von 25 Minuten. In dieser Zeit werden rechnerisch 2 bis 3 Tier- oder Pflanzenarten unwiederbringlich verschwunden sein, ausgestorben. Pro Tag sind es schätzungsweise 150 Tier- und Pflanzenarten. Daran wird heute am Internationalen Tag der Artenvielfalt erinnert. Jetzt haben auch Unternehmen erkannt, wie fatal die Folgen dieser Entwicklung sein könnten. Das ist ein Thema dieser Sendung. Und außerdem, wie voll sind Baumärkte noch nach dem Corona-Boom und wie das Portal Doktolib wächst und wächst, trotz Bedenken in Sachen Datenschutz. 44 Billionen US-Dollar, das sind 44.000 Milliarden US-Dollar, ein unvorstellbar hoher Betrag. Laut der Umweltorganisation WWF und anderen entspricht das der Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes und diese Wirtschaftsleistung sei abhängig von einer intakten Natur. Auch die Weltbank warnt, wenn die Biodiversität schwindet, könnte das gravierende Folgen für die Weltwirtschaft haben. Wie gehen Unternehmen mit dieser Perspektive um und wird es zu einem globalen Umdenken kommen? Mischa Erhardt hat sich am Internationalen Tag der Artenvielfalt umgehört.
Biodiversität gilt vielen bislang vielleicht hauptsächlich als Thema für Öko-, Tierschutz- und andere Nichtregierungsorganisationen. Frauke Fischer denkt schon lange anders. Sie berät Unternehmen beim Thema Artenvielfalt seit über 2 Jahrzehnten.
Biodiversität ist ja die Vielfalt des Lebens auf der Ebene von Genen, Arten und Ökosystemen,
sagt die promovierte Tropenbiologin und Inhaberin der Beratungsagentur Auf in Frankfurt.
Und die stellen Ökosystemleistungen bereit und von denen ist die Wirtschaft massiv abhängig. Sei das Filtern von Wasser für irgendwelche Produktionen, sei das Bereitstellung von Rohstoffen wie zum Beispiel Bauholz und eben viele, viele andere dieser Dienstleistungen.
Und die wirtschaftliche Dimension dieser Ökosystemleistungen ist in den vergangenen Jahren auch versucht worden, in Zahlen zu fassen. So hat die Weltbank errechnet, dass durch den Schutz von Natur und Biodiversität bis 2030 weltweit Verluste von 2,7 Billionen Dollar vermieden werden könnten. Allgemein geht die wissenschaftliche Forschung davon aus, dass der monetäre Wert von Ökosystemleistungen doppelt so hoch liegt wie das globale Bruttosozialprodukt. Ein plastisches Beispiel für solche Ökosystemdienstleistungen ist die Bestäubung von Pflanzen durch Bienen. Jörg Rocholl, Präsident der Internationalen Wirtschaftshochschule ESMT in Berlin.
Man hat ja gesehen, dass in einzelnen Teilen der Welt, in denen diese Insekten temporär nicht da waren, dann Menschen eingestellt werden mussten, die diese Bestäubung durchgeführt haben, also künstlich durchgeführt haben. Und das führt natürlich dann zu einem enormen Aufwand. Das heißt, es müssen Löhne, Gehälter gezahlt werden, die im natürlichen Fall so nicht gezahlt werden müssen. Daneben gibt es vielfältige Inhaltsstoffe für Medikamente, für vielfältige andere Produkte, die direkt von der Natur geliefert werden und die in gewisser Weise als gegeben vorausgesetzt werden für diesen ganzen Produktionsprozess.
Insgesamt stehe die wirtschaftswissenschaftliche Forschung aber noch am Anfang damit, diesen natürlichen Ressourcen realistische Preise zu geben. Die aber sind nötig, um letztlich in Produkten die wahren anfallenden Kosten abbilden zu können.
Also der Königsweg wäre sicher die Internalisierung von allen Umweltkosten in Produkte und Dienstleistungen. Und damit würde ja alles, was von Natur, Biodiversität, Ökosystemleistung zerstört, wahnsinnig teuer werden. Ich glaube, das werden wir leider nicht erreichen. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht mit Kommunikation und immer mehr Informationen so wirken können, dass die Unternehmen erkennen, okay, wir müssen da was machen, wir müssen da handeln.
Sagt Unternehmensbiodiversitätsberaterin Frauke Fischer. Das sieht man auch beim Naturschutzbund NABU so. Zusammen mit der Boston Consulting Group hat der NABU 2020 eine Studie zum Schwund der Artenvielfalt und dessen wirtschaftliche Implikationen veröffentlicht. Sie geht davon aus, dass der Rückgang der Biodiversität zu rund 80% auf Wirtschaftstätigkeiten zurückzuführen ist, streicht aber gleichzeitig wie andere auch die starke Abhängigkeit der Wirtschaft von Ökosystemleistungen heraus. Immerhin, inzwischen sei sichtbar, dass viele Unternehmen das Problem erkannt haben und entsprechend handeln wollten. Konstantin Kreiser, Fachbereichsleiter Naturschutzpolitik im NABU.
Es gibt aber eine Krux im der Marktwirtschaft. Man guckt natürlich auch, was die Konkurrenz macht, und man will natürlich jetzt auch keinen Nachteil davon haben im Wettbewerb, wenn man sich anstrengt, etwas für die Natur zu tun. Und deswegen brauchen wir klare Leitplanken und Mindeststandards auch von den Staaten beziehungsweise von denen, die die Märkte regulieren, die EU zum Beispiel angesprochen, damit nicht die bestraft werden, die mehr tun für die Natur und die Nutzen haben, die Natur schädigen. Das heißt, wir brauchen fairen Wettbewerb und klare Standards, die der Staat auch setzen muss.
In dieser Hinsicht seien etwa Lieferkettengesetze ein Schritt in die richtige Richtung. Sie verpflichten Unternehmen darauf, in ihren Lieferketten Menschenrechts- und Umweltstandards einzuhalten.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt war das. Europa im Jahr 2022. Die Strompreise, und an der Stelle sind wir gerade verrutscht mit der falschen Anmoderation. Und das tut mir leid. Es geht nämlich um ein anderes Thema, der Rohbau des Elbtowers in Hamburg. Der steht da wie ein Mahnmal. Seit Oktober wird das einst prestigeträchtige Bauprojekt nicht mehr fortgeführt, weil die insolvente Signa-Gruppe Rechnungen nicht mehr bezahlt hat. Nun wird in Hamburg sogar ein Abriss diskutiert. Während kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über die Konsequenzen der Signa-Pleite berichtet wird, ist es um den Mann hinter Signa relativ ruhig geworden. René Benko ist nach der Pleite heute erst zum zweiten Mal vor die Öffentlichkeit getreten. Der ehemalige Milliardär musste vor einem Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament auftreten. Silke Hane berichtet.
Begleitet von seinem Anwalt und Polizisten in Zivil kam René Benko heute zum U-Ausschuss. Zweimal hatte er seine Befragung abgesagt. Nun ließen die Abgeordneten ihn behördlich vorführen. Sie wollten Antworten, vor allem zu Benkos Beziehungen in die österreichische Innenpolitik. Denn offiziell ging es im Untersuchungsausschuss darum, ob reiche Unternehmer wie Benko zu viel Corona-Hilfen bekommen haben. Doch die Frage, ob Benko sich mit Hilfe prominenter Politiker geschäftliche Vorteile verschafft hat, reicht über die Pandemiegelder weit hinaus. Bekannt ist, dass zwei ehemalige österreichische Bundeskanzler für die Signa gearbeitet haben, der konservative Sebastian Kurz und der Sozialdemokrat Alfred Gusenbauer. Auf viele Fragen der Abgeordneten antwortete René Benko heute jedoch nicht. Er verwies auf unzählige Verfahren, die gegen ihn persönlich und die insolvente Firmengruppe laufen. In Deutschland, Österreich und Liechtenstein ermitteln Staatsanwälte rund um die Signa-Pleite und Geldflüsse in den vielen Tochterfirmen. Rund 1300 Steuernummern werden dem Signa-Konglomerat zugeschrieben. Benko wies heute immer wieder die Verantwortung für Vorgänge bei der Signa von sich. Im Rahmen der Pleite steht die Frage im Raum, ob Benko die faktische Geschäftsführung zugeschrieben werden kann, obwohl er keine offiziellen Ämter bei Signa innehatte. Das hätte möglicherweise rechtliche Folgen. Experten gehen davon aus, dass sich die Abwicklung und die juristische Aufarbeitung der Signa-Pleite noch Jahre hinziehen wird.
Aus Wien war das ein Beitrag von Silke Hane. Werbespots von Baumarktketten gehören zu den auffälligsten und aufwendigsten Spots, die es gibt. In der Werbung wird der Bau einer Gartenhütte als Megaprojekt inszeniert und die Kunden werden in den Werbefilmen zu Helden, die im Garten Großes leisten. Aus der beschränkten Fläche eines Kleingartens wird der wichtigste Rückzugsort der Welt, aus einer Gartenschere ein Zauberwerkzeug. Die Baumarktketten stilisieren profane Gartenarbeit in die Höhe, weil sie mit Do-it-yourself-Kunden in der Vergangenheit viel Geld verdient haben. Vor allem während der Corona-Krise, als die Menschen viel Zeit zu Hause und im Garten verbrachten. Aber jeder Boom hat einmal ein Ende. Heute hat die Kette Hornbach neue Geschäftszahlen vorgelegt. Gregor Lischka berichtet.
Es ist eine ganz normale Atmosphäre, wie man sie von Parkplätzen, von Baumärkten kennt. Männer in Arbeitskleidung laden Baumaterial in ihre Kleintransporter. Ein Familienvater hieft schwere Säcke in den Kofferraum seines Kombis.
Wir machen das Badeheim neu und das soll ein Teil vom Estrich werden.
Eine junge Frau will den Garten fit machen.
Also gerade haben wir Kannsteine gesucht.
Eine ältere ist hier, um ihre Wohnung barrierefrei zu gestalten.
Mein Mann und ich, wir brauchen Handlauf.
Es sind die typischen Gründe, den Baumarkt aufzusuchen und...
Was man selber machen kann, mehr Geld kann man nicht sparen, wenn man es selber macht.
Für Menschen, die sich die Handwerker nicht leisten können, wollen oder einfach nur Spaß am Heimwerken und Gärtnern haben, sind Baumärkte also unerlässlich. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Laut Branchenangaben zählt die Branche im weiteren Sinne fast 500.000 Beschäftigte in Deutschland. Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr einen Wert von rund 21 Milliarden Euro. Erich Harsch ist Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG, der drittgrößten Baumarktkette in Deutschland. Rund 100 Filialen betreibt das Unternehmen, das auch im SDAX gelistet ist und mit dem Slogan wirbt: Es gibt immer was zu tun. Er beobachtet seit der Corona-Pandemie
einen großen Trend in Richtung schönes Heim und ich mache selbst und mache mir es gemütlich zu Hause. Und das sind natürlich alles positive Faktoren, die dann für uns natürlich zu positiven Einkäufen führen.
Den Wachstumszahlen aus Corona-Zeiten trauert die Branche allerdings noch hinterher. Zu Beginn der Pandemie hatte sich der Umsatz noch rasant um bis zu 14% gesteigert. Seitdem gibt es aber anscheinend wieder weniger zu tun. Laut dem BHB, dem Dachverband der Handelsbetriebe für Heimwerken, Bauen und Gärtnern, ging der Umsatz der Do-it-yourself-Branche in Deutschland im vergangenen Jahr um 3% zurück. Auch bei Hornbach schrumpfte der Umsatz laut den heute vorgelegten Geschäftszahlen um 1,6%. Hornbach erklärt das so: Die Baubranche stockt, die Inflation und steigende Rohstoffpreise lasten auf den Kunden, die sich, wenn überhaupt, auf kleinere Projekte fokussieren. Erich Harsch von Hornbach blickt dennoch optimistisch in die Zukunft der Branche.
Eigentlich gibt es ja immer mehr zu tun, als man denkt. Das weiß ja jeder von sich. Man hat viel mehr sozusagen Projekte im Kopf, als man wirklich gleichzeitig verwirklichen kann. Und wenn man sich ein bisschen komfortabler fühlt mit dem Einkommen, und dazu werden jetzt sicher auch die ganzen Tarifsteigerungen, die ja durchaus nicht unerheblich sind, beitragen, dann kann man wieder sozusagen größere Projekte anpacken.
Größere Projekte könnten in Zukunft auch auf einige Heimwerkerinnen und Heimwerker zukommen. Bei stärker werdenden Regen- und Trockenereignissen muss man vorbeugend, oft leider auch reparierend tätig werden. Für eine bessere Energieeffizienz werden Sanierungen nötig, bei hohen Kosten halt auch in Eigenarbeit. Die vielen Krisen, vom Klima bis zur Inflation, bieten also auch Chancen, gerade für die Do-it-yourself-Branche.
Gregor Lischka berichtete. Krankenhausreform, Klinikatlas und jetzt Versorgungsstärkungsgesetz. Karl Lauterbach, zuständig für Gesundheit, ist aktuell einer der sichtbarsten Minister der Bundesregierung. Heute brachte das Bundeskabinett Lauterbachs neuestes Projekt auf den Weg. Das hat den sperrigen Namen Versorgungsstärkungsgesetz und im Klartext heißt es, die Versorgung der Patienten, vor allem mit Hausärztinnen und Hausärzten, soll verbessert werden. Für die Mediziner sollen die Arbeits- und Verdienstbedingungen verbessert werden. Johannes Kuhn berichtet.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte zur Vorstellung des sogenannten Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes zwei Botschaften mitgebracht. Da war zunächst eine Warnung.
Wir dürfen nicht zulassen, dass es in bestimmten Regionen, auf dem ländlichen Raum zum Beispiel oder in den ärmeren Teilen der Großstädte, zu einer Situation kommt, dass wir medizinische Banlieues haben.
Und dann hatte Lauterbach auch ein Versprechen im Gepäck. Sein Gesetz werde die ambulante Versorgung spürbar und auch im Alltag deutlich wahrnehmbar verbessern.
Das Überlaufen der Hausarztpraxen wird dann auch der Geschichte angehören. Man wird sehr viel schneller einen Hausarzttermin bekommen.
Hausarzt sein und angesichts der Ruhestandswelle auch Hausarzt bleiben soll attraktiver werden. Womit? Mit mehr Geld. Denn wie bei den Kinder- und Jugendärzten werden auch die Hausärzte künftig entbudgetiert. Heißt, für sie gibt es am Ende des Abrechnungszeitraums keine Obergrenze bei der Vergütung mehr. Wer sein Budget überzogen hatte, musste bislang Abschläge in Kauf nehmen. Außerdem soll die Behandlung chronisch kranker Patienten mit einer Jahrespauschale abgegolten werden. Das soll verhindern, dass solche Patienten vierteljährlich in die Praxis kommen müssen, nur damit der Arzt etwas abrechnen kann oder ein Rezept ausstellt. Wenn Ärzte und Ärztinnen wiederum Abendsprechstunden oder Hausbesuche durchführen, sollen sie bereits Geld dafür erhalten, solche Dienste überhaupt anzubieten. Bedingungen wie eine verpflichtende Samstagssprechstunde dagegen wurden verworfen. Finanziert werden soll das Hausärztepaket durch die Krankenkassen, also die gesetzlich Versicherten. Entsprechend kritisch gibt sich Florian Lanz, Pressesprecher des GKV-Spitzenverbands. Die Maßnahmen kosteten hunderte Millionen Euro pro Jahr, doch kein Arzt würde deshalb eine Praxis in einer strukturschwachen Region eröffnen.
Ein Hausarzt erhält jetzt ungefähr 18.000 Euro im Monat aus seiner Arztpraxis. Wenn so jemand statt 18.000 vielleicht 20.000 Euro im Monat bekommt, das ist keine Veränderung, die eine Lebensentscheidung, gehe ich aufs Land als Landarzt, ja oder nein, verändert. Das macht es einfach nur teurer.
Wie immer fallen die Reaktionen je nach Interessenlage unterschiedlich aus. Weitestgehend zufrieden zeigt sich der Hausärzteverband. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lobt zumindest, dass einige Vorschläge aufgegriffen wurden. Der Virchow-Bund dagegen, der die niedergelassenen Ärzte in ihrer Gesamtheit vertritt, diagnostiziert ein Ungleichgewicht. Auch die Fachärzte müssten entbudgetiert werden, fordert der Virchow-Bund-Vorsitzende Dirk Heinrich.
Haus- und Fachärzte arbeiten Hand in Hand. Wenn jetzt nur ein Teil vorübergehend gestärkt wird, indem man da endlich mal alles voll bezahlt, dann bedeutet das trotzdem für Patientinnen und Patienten, dass sie auf die Diagnostik und entsprechende Therapie möglicherweise danach noch monatelang warten müssen, bis sie endlich einen Facharzttermin haben.
Eigentlich gehen Lauterbachs Reformpläne noch weiter. Doch die aktuelle Haushaltslage und bei einigen Themen Widerstand aus der FDP schrumpften das Gesetz.
Er startet immer als Tiger und landet als Bettvorleger,
sagt Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, über Lauterbach und zählt auf.
Da waren ja ursprünglich mal Dinge vorgesehen wie die Gesundheitskioske. Es war vorgesehen mehr Studienplätze für Medizinstudentinnen und Studenten. Gesundheitsregionen, die sich auch verstärkt Prävention widmen können, Primärversorgungszentren. Das ist jetzt alles rausgestrichen.
Gerade die Gesundheitskioske galten als Prestigeprojekt Lauterbachs. Orte in tausende ärmsten Stadtviertel Deutschlands, an denen Pflegefachkräfte medizinische Routineaufgaben wie Blutdruckmessung oder Wundversorgung durchführen können. Die Kioske stünden zwar nicht im Gesetzentwurf, so Lauterbach optimistisch, aber sie könnten noch im parlamentarischen Verfahren verwirklicht werden.
Wie die Bundesregierung die hausärztliche Versorgung verbessern will, das war ein Beitrag von Johannes Kuhn. Und wir bleiben noch beim Thema. Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal passiert, wenn Sie beim Arzt anrufen, um einen Termin zu vereinbaren, hängen Sie oft lange in der Warteschleife oder niemand hebt ab. Seit ein paar Jahren bieten viele Ärztinnen und Ärzte an, den Termin auch online zu vereinbaren. Dafür gibt es verschiedene Plattformen. Die vielleicht bekannteste heißt Doktolib. Die nutzt laut Umfragen inzwischen jeder fünfte Deutsche. In Zukunft will Doktolib aber auch anbieten, dass Menschen telefonisch einen Termin machen können. Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion. Arzttermine bald vielleicht wieder stärker am Telefon, aber jetzt kommt's, kein Mensch geht ans Telefon, sondern...
Da geht ein KI-Assistent ans Telefon. Wie das geht? Ja, also Doktolib will jetzt ein Unternehmen kaufen aus Berlin. Das heißt Aaron AI, zu Deutsch Aaron AI. AI steht für künstliche Intelligenz. Und die bauen einen Telefonassistenten, bei dem die Anrufer dann mit künstlicher Intelligenz sprechen, statt mit einer Sprechstundenhilfe. Warum geht die KI ans Telefon? Weil eben manche Menschen auch sagen, ich will oder ich kann meinen Arzttermin nicht digital machen, da will ich lieber irgendwo anrufen. Die Hälfte aller Termine bei einer Ärztin oder bei einem Arzt, die werden heute telefonisch vereinbart. KI, die solche Gespräche automatisiert, die ist schon ziemlich weit entwickelt und auch sehr gefragt, weil unter anderem in Arztpraxen oder auch Callcentern, weil da nicht mehr genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Also sie finden einfach nicht genug Personal. Und das soll deswegen auch bei Doktolib so kommen, dass man in der Praxis anruft und statt von einem Mitarbeiter von einem KI-Assistenten einen Termin bekommt oder dass der KI-Telefonassistent der Ärztin eine Notiz hinterlässt, damit die das Rezept fertig macht.
Klingt jetzt erstmal super. In den Arztpraxen ist das Personal potenziell nicht mehr überlastet, hat mehr Zeit, sich um die Patienten zu kümmern. Und aus Sicht der Patienten klingt es auch so, als hätte es erstmal nur Vorteile, oder?
Ja, also zumindest für die, die nicht viel Zeit haben, ist das erstmal so. Doktolib sagt, dass sie auch auf dem Land in Deutschland inzwischen ein Viertel aller Termine über diese Plattform buchen. Es ist für die Ärzte eigentlich relativ günstig, weil ein Arzt oder eine Ärztin alleine, die bezahlt angeblich ungefähr 150 Euro im Monat dafür. Das ist viel günstiger, als jemanden anzustellen, falls man noch einen kriegt. Für Patientinnen und Patienten ist es oft auch gut, weil sie nicht mehr lange in der Warteschleife hängen, weil die Telefone nicht ständig besetzt sind oder man kommt überhaupt nicht durch oder man bekommt einen Termin erst in 6 Wochen. Doktolib zeigt ja auch alle Ärzte in der Umgebung an, die noch Termine frei haben. Das große Fragezeichen ist der Datenschutz, ob die Daten wirklich sicher sind. Und da setzen Datenschützer seit Jahren ein Fragezeichen dahinter.
Warum dieses Fragezeichen? Warum Bedenken und Kritik?
Zum einen sind die Daten von Dr. Lipp vor 4 Jahren schon mal gehackt worden. Da wurden dann Daten von 6.000 Terminen gestohlen. Und Dr. Lipp hat danach gesagt, dass sie sich den Datenschutz regelmäßig jetzt zertifizieren lassen, den Prozess von der British Standard Institution. Zum Zweiten bezieht sich die Kritik am Datenschutz bei Dr. Lipp darauf, dass sie bis etwa Mitte 2021 Cookies auf der Website hatten, Marketing- und Tracking-Cookies. Dr. Lipp hat die aber von der Seite entfernt und Facebook, das war einer der Empfänger der Daten, gebeten, die Daten wieder zu löschen. Datenschützer sagen trotzdem, was Dr. Lipp an Daten sammelt, das ist nach wie vor heikel. Also Namen, Geburtsjahr, Kontaktdaten, Patientenverfügung, weshalb man den Termin will und so weiter. Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise, der befürchtet, dass da die ganze Patientendatensätze entstehen. Und Dr. Lipp versichert aber, dass das tatsächlich nicht so ist, dass man die Daten nicht zusammenführt.
Sandra Pfister war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Tesla war lange Zeit everybody's darling an der Börse und wuchs und wuchs. Aber das ist erstmal vorbei. Heute wurden neue Zulassungszahlen für Europa veröffentlicht. Und da hat Tesla in diesen Zahlen zumindest das Nachsehen. Antje Erhardt berichtet.
Rund 14.000 Teslas stehen in der Absatzbilanz für April. Das ist ein Minus von 2,3% im Jahresvergleich. Das teilte der Europäische Branchenverband ACEA mit. Insgesamt wurden dagegen im April in Europa deutlich mehr Elektroautos verkauft als im Vorjahresmonat. 14,8% mehr. Die meisten davon in Frankreich und Belgien. Besonders hart traf es Tesla in Deutschland. Hier brach der Absatz im April um fast ein Drittel ein. An der Börse enttäuschte das die Anleger. Tesla-Aktien verlieren. Der Elektroautohersteller ist damit aber heute kein Einzelfall. Berichte, wonach China die Einfuhrzölle für Autos aus der EU und aus den USA von 15% auf 25% erhöhen will, belasten den gesamten Automobilsektor.
Antje Erhardt berichtete. Und auf eine Sache, die im Beitrag gerade angeklungen ist, wollen wir jetzt genauer schauen. Und das machen wir mit unserem Börsenreporter Klaus-Rainer Jackisch. China droht also in Reaktion auf Zölle der USA mit eigenen Zöllen auf westliche Autos. Wie kommt das bei Ihnen in Frankfurt an?
Ja, das kommt überhaupt nicht gut an und das ist ja auch verständlich. Die Automobilbranche ist ohnehin in der Krise. Es gibt ohnehin Probleme beim Absatz in China. Und nun, wenn jetzt diese Zölle kommen, dann droht natürlich ein neuer Handelskrieg aufzuziehen. China hat ja in der vergangenen Woche sehr verschnupft auf die Ankündigung der USA reagiert. Bis zu 100% Zölle, insbesondere für die Einfuhr von chinesischen E-Autos in den USA zu erheben. Man wirft ja China vor, den Wettbewerb zu verzerren, indem man insbesondere die E-Auto-Hersteller subventioniert. Und das ist also in Peking gar nicht gut angekommen. Auch die EU plant offenbar Zölle für die Einfuhr von chinesischen Automobilherstellern. Und dementsprechend hat eben Peking nun reagiert und will eben diese Zölle offenbar auch anheben. Zumindest wird darüber spekuliert. Und die Autoaktien sind heute alle kräftig im Minus. BMW, Mercedes, VW und Porsche jeweils bis zu 2% im Minus. Und da können eben auch die guten Absatzzahlen in der gesamten Eurozone und im Gesamteuropa nicht viel ändern.
Beim sogenannten Gesamtmarkt heißt es weiter ein recht zähes Abwarten. Warten auf was nochmal?
Warten auf Nvidia. Das ist der Hersteller, der insbesondere bei der künstlichen Intelligenz eine zentrale Rolle spielt, weil er entsprechende Chips herstellt und da ziemlich alleine auf weiter Flur ist. Da hofft man auf sehr gute Geschäftszahlen. Und wenn die dann tatsächlich gut sind, dann dürfte es morgen hier auch kräftige Kurssteigerungen geben. Und man wartet auf die Protokolle der amerikanischen Notenbank, aus der man sehen will, ob nun die amerikanische Notenbank vielleicht doch die Zinsen bald senkt oder eben nicht. Und dementsprechend haben die Anleger heute wieder kräftig gewartet. Der deutsche Aktienindex jedenfalls in der Minuszone, jetzt bei 18.682 Punkten, rund 43 weniger als gestern.
Hornbach hat heute Zahlen vorgelegt. Wir haben darüber berichtet. Es läuft etwas besser, aber kein Vergleich zum Corona-Boom. Gibt es da Reaktionen?
Ja, die Anleger sind weiterhin nicht so ganz zufrieden. Die Aktie ist ja im Grunde nach dem Corona-Boom, hat sich ja der Kurs ja quasi halbiert. Und auch heute geht es weiter bergab nach den nicht so ganz so tollen Zahlen mit einem Minus von 2,2%.
Wir schauen zum Schluss dieser Sendung auf den Euro-Kurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, der Euro, der schwankt ja so ein bisschen um seinen Vortageswert heute den ganzen Tag, aber er hält sich sehr stabil. Im Moment kostet die Gemeinschaftswährung 1,0835 $. Auf dem Anleihemarkt, da sind heute ist die Umlaufrendite heute gestiegen, dementsprechend auf 2,59%. Das sind 2 Basispunkte mehr als gestern. Und beim Goldpreis, da gibt es am Nachmittag kräftige Abschläge von 31 US-Dollar je Unze und die kostet jetzt 2.389,89 $.
Das war in Frankfurt unser Börsenreporter Klaus-Rainer Jackisch und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Nachher geht es weiter mit den Nachrichten und dann übernehmen die Kolleginnen und Kollegen von Kultur heute. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Benjamin Hammer.